Was der angestellte Pastor sich da wohl wieder gedacht hat mit so einem komischen Titel da, so einem komischen Bild. Glaube ist nichts für Spaßbremsen. Stehe ich hier auch noch schwarz gekleidet, so ähnlich wie unsere Begrüßung vorhin. Obwohl ich hatte einen Moment gedacht, ob ich mir nicht ein Hawaii-Hemd an dieser Stelle jetzt anziehen sollte. Aber das ist mit dem Mikro immer so ein bisschen schwierig, deshalb habe ich das mal gelassen. Also nochmal danke, wie das Susan schon zu Beginn gesagt hat, dass ihr aus guter Tradition heute hergekommen seid, dass ihr auch sitzen geblieben seid und hoffentlich auch sitzen bleibt, wenn es nicht ganz so ernst wird. Oder wird es jetzt staubtrocken und ernst? Dass Glaube und Spaß zusammengehören, dass das ja sich fast gegenseitig bedingt oder ergibt, da wäre wahrscheinlich oder da würde in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht jeder so schnell drauf kommen. Wenn man im Fernsehen Gottesdienste sieht, dann ist das eher nüchtern, trocken, ruhig. Obwohl die Tage kamen, irgendwo Mr. Bean. Kennt ihr die Szene, wo Mr. Bean im Gottesdienst sitzt? Im Hintergrund hört man so eine Stimme, die so ein bisschen monoton irgendwas erzählt und dann sitzt er da in der ersten Reihe und dämmert ein und dann kippt er so langsam nach vorne vor sich. Aber alle anderen, die sitzen ganz, ganz streng und andächtig da. Der Einzige, der Spaß in den Laden reinbringt, ist in dem Fall Mr. Bean in seiner unglaublichen Art. Aber wenn man Menschen in unserem Land fragen würde, was denkt ihr, wenn ihr an Christen, an Gottesdienst denkt, dann glaube ich, dass die meisten Nichtchristen, zumindest hier in Deutschland oder in Europa, eher sagen würden, Spaß und Glaube, das passt doch irgendwie nicht wirklich zusammen, oder? Da sitzt man doch eher andächtig und vielleicht hat man das als Kind auch erlebt, dass wenn man mit im Gottesdienst saß, dann gezuppelt wird, wenn man zu unruhig wird und dann kommt das deutliche und laute Psst. Und so ist das vielleicht bei uns in Europa, in Deutschland. Und so ist vielleicht unsere Prägung. Und ich glaube, dass wie wir Gottesdienst feiern, hat halt auch sehr viel mit unserer Prägung, mit Traditionen zu tun. Von daher war das gar nicht so schlecht, das mit den Traditionen. Und dann ist es ja oftmals so, dass uns anderes verwunderlich vorkommt, oder? Also in meinem ersten Dienst im Sauerland hatte ich zeitweise 4 Gemeinden, in denen ich regelmäßig gepredigt habe. Da war eine, meine Hauptgemeinde, die so sich am Bewegen war, dass etwas anders wurde, ja. Dann war da eine ganz alte Gemeinde, eine der Urgemeinden unseres Bundes. Ja, da hatte man schon mal das Gefühl, dass man so 30 Jahre eine Zeitreise zurückmacht. Dann war eine Tochtergemeinde irgendwann dabei, die war ein bisschen charismatisch, da ging schon mehr die Post ab. Und dann habe ich manchmal noch in einer Nachbargemeinde, einer FEG gepredigt, die so mehr von Versammlungszeiten her geprägt war. Da war alles ganz streng und wenn da nachmittags der Gottesdienst war, wie war das noch, vorne saßen die Männer und ich auch und als ich das erste Mal da war, wunderte ich, dass es keine Absprachen gab, wer fängt jetzt an, aber das hat der Geist dann ihnen gezeigt. Irgendein Mann stand dann auf, hat gebetet, man hat ein Lied gesungen, dann durfte ich lange predigen. Dort habe ich immer die Predigten genommen, wo sich in meiner Zeit schon beschwert drüber haben und noch was draufgepackt, weil Länge der Predigten Qualitätskriterium für sie war. Und wenn ich dann fertig war mit der Predigt und gebetet habe, dann stand noch mal einer auf und hat gedankt dafür, noch ein Lied gesungen und der Gottesdienst war zu Ende. Und ich kam mir immer so komisch vor, weil ich mich in all diesen Gemeinden trotzdem wohlfühlte, auch wenn sie so ganz unterschiedlich waren. Die Traditionen hatten es ergeben, dass Gottesdienst so unterschiedlich gefeiert wurde. So unterschiedlich wie dann auch, als ich dann vor vielen Jahren das erste Mal in Indien war. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie in Indien ein Gottesdienst ist. Oder doch? Allein schon die Sitzordnung ist was Besonderes. Die Frauen, die Kinder vorne auf dem Boden, die Honoratioren auf so Stühlen, die typischen Gartenstühle, die wir haben. Aber wenn dann der Lobpreis losging, dann wurden die Fenster aufgerissen, damit die Hindus nebenan auch richtig was mitbekommen haben. Und auch die Predigt wurde richtig aufgedreht. Das ganze Viertel durfte mithören. Und wer mal einen afrikanischen Gottesdienst miterlebt hat, wir haben ja auch eine afrikanische FEG in Köln, wie da tanzend, wohlgemerkt, tanzend das Opfer nach vorne gebracht wird und dann in den Korb geworfen wird. Tanzend, ja? Machen wir heute auch mal mit dem Opfer, ja? Traditionen unterschiedliche Traditionen. Ich weiß auch noch, wie sich eine ältere Dame, die so aus dem Russlanddeutschen kam, sich beschwerte, wenn die Kinder in der Gemeinde vor dem Gottesdienst, im Gottesdienstsaal rumtobten. Das ginge doch nicht. Das ist doch ein heiliger Ort. Ja, das mag auch sein, dass das Verständnis davon, was Gemeinde ist, heiliger Ort oder Tempel, damit eine Rolle spielt. Aber egal, was das ist, was uns da prägt und was wir an Traditionen mitbringen, ist es nicht so, dass wenn etwas nicht gewohnt ist, wenn etwas ganz anders ist wie das, was wir bisher kennen, da plötzlich Leute im Gottesdienst aufstehen. Nächste Woche haben wir den Freikirchengottesdienst. Da kommen drei Gemeinden mit unterschiedlichen Traditionen zusammen. Und da wird es gerade von der einen Gemeinde viele geben, die wie selbstverständlich aufstehen und vielleicht auch die Hände recken und Gott preisen und loben. Und andere werden eher sitzen bleiben, fast manchmal hatte ich den Eindruck wie aus Protest dagegen. Und dann kommt uns das komisch vor, weil das anders ist wie bei uns. Ne? Was uns nicht gewohnt ist, das kommt uns sehr schnell komisch vor, sehr schnell verunsichert es uns auch. Und wenn etwas uns verunsichert, dann fangen wir manchmal an zu kritisieren oder uns fremd zu schämen und nicht zuletzt manchmal auch zu verurteilen. Dabei ist es vielleicht und geschieht aus ganz guten Gründen. Ich bin ja ehrlich gesagt über die Corona-Zeit nicht so wirklich begeistert, aber da danke ich nochmal dieser Zeit, weil ganz viele auch in unserer Gemeinde Gottesdienste über Videostream aus den unterschiedlichsten Gemeinden geguckt haben. Und ich hatte so den Eindruck, dass danach eine größere Freiheit da war, weil man gemerkt hat beim Gucken dieser Gottesdienste, auch guck mal, ist auch eine FEG, aber die machen das ganz anders wie wir. Und bei anderen Gemeinden sowieso. Und irgendwie hat es den Blick ein bisschen geweitet. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, ist das Motto ja auch des Glaubens in einem der Psalmen. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ja, auf der anderen Seite sind dann da so Sätze wie der von Friedrich Nietzsche. Ich habe nochmal nachgeschlagen, ob er das wirklich war, der gesagt hat, die Christen müssten erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glaube. Und ich glaube, er hat sich einfach gestört an der christlichen Lebensweise, die zu seiner Zeit halt in den Kirchen oft als freudlos, weltabgewandt, nicht so lebensbejahend rüberkam. War halt auch die Zeit. Und wie sich manche FEG über 100 Jahre verändert hat, da kann ich immer nur wieder staunen, gerade über euch Ältere, die ihr das so mitmacht. Was ist heute so ganz anders gegenüber dem, was ihr in eurer Kindheit oder Jugend vielleicht erlebt habt? Aber wenn wir so festlegen, wie man Gottesdienst feiert und wenn wir so vielleicht das übermäßig Heilige betonen, was ja auch seinen Platz hat in unserem Glauben und was ich auch immer wieder betone, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, dann dürfen wir halt nicht das andere vergessen, dass wir einen Gott haben und einen Heiland, der verstand zu feiern. Da war zum Beispiel Jesus, der auf der Hochzeit von Kana den Wein in Wasser verwandelte. Was? Andersrum? Ja, ich glaube, vielen Christen wäre das lieber gewesen, wenn das so rumgemacht hätte wie mir. Und jetzt lacht ihr auch noch hier mitten im Gottesdienst. Ich weiß das schon, dass das andersrum war. Ne? Und dann war das auch noch der beste Wein. Das war einer, wo man richtig mit feiern konnte. Ne? Und in der Bibel gibt es immer wieder Berichte vom Feiern. Und dann gibt es das Bild davon, dass mal im Himmel ein großes Fest gefeiert wird. Wir feiern heute Abend mal. Wir werden irgendwann mit unserem Herrn und Heiland mal im Himmel ein großes Fest feiern. Dass man feiert, das ist was ganz Normales in der Bibel. Und das können wir nicht ausblenden. Vor einer Zeit habe ich in einer Predigt mal das Purim-Fest erwähnt. Die jüdischen Feste, die sind zum Teil richtig, da geht es richtig ab. Und beim Purim-Fest, da geht es schon im Gottesdienst richtig ab, fast wie Karneval. Haben sie richtig Spaß und Freude, einander zu veräppeln. Und ich glaube, ich habe das vor einiger Zeit mal erzählt, was da abgeht. C.S. Lewis übrigens betonte, und das fand ich einen interessanten Satz, dass Gott Freude und Lachen liebt. Warum? Er sagt, weil das Ausdruck echter Gemeinschaft und von Liebe ist. Nochmal. Sie ist losbehauptet, dass Gott Freude und Lachen liebt. Da habe ich mal eingegeben, ChatGPT, hat Gott Humor? Was würdet ihr sagen? Hat Gott Humor? Ich glaube, dass Gott Humor haben muss. Sonst würde er doch verzweifelt mit uns, oder? Also ich glaube, dass Gott einen Riesenhumor hat. Allein schon deshalb, weil wir Humor haben. Wir sind sein Ebenbild. Es ist etwas von ihm in uns gelegt. Wir hätten keinen Humor, wenn Gott das nicht auch hätte. Und das tut dem heiligen Gott und dem allmächtigen Gott und dem großen Gott keinen Zacken aus der Krone brechen oder keinen Abbruch, wenn wir sagen und anerkennen, dass er Humor hatte. Natürlich hat Gott Humor, sonst hätte er uns das nicht geschenkt. Das ist ein Teil seiner Schöpfung. Wir sind seine Schöpfung. Jetzt habe ich doch ein bisschen zu weit ausgeholt, denn wir haben da vorhin einen Text gehört, um den es eigentlich kurz gehen sollte heute. Und heute ist ein Gottesdienstabendmahl, wo wir gesagt haben als Gottesdienstleitungsteam, dass wir in Zukunft das Feiern des Abendmahls und den Raum für Zeugnisse ganz besonders in den Vordergrund stellen wollen. Und ihr dürft dann mal auf die Uhr gucken, ob ich es auch schaffe, wie besprochen, nicht ganz so lang mehr zu predigen. Auch das ein Ausdruck dessen, was wir sein wollen als Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde sein, die feiert, die Gottesdienst feiert, die Abendmahl feiert. Und ich erwarte jetzt nicht, dass ihr alle singend, wie gesagt, das Opfer nach vorne nachher bringt oder Zeugnis gebt. Wie Felicia vor einiger Zeit mal, fand ich so toll, dass sie singend hier zum Mikro ging und Zeugnis abgegeben hat. Ne? Und wer saß da vielleicht und hat gedacht, hey, was ist denn das jetzt? Seid ehrlich. Wenn sowas passiert, was so gar nicht unseres ist, dann ist das immer erstmal befremdlich. Ich habe mich gefreut. Toll, Felicia. Super, schön, dass du und nicht nur Felicia, auch Margret mit ihrem ja eher von der afrikanischen Tradition kommenden Temperament es trotzdem bei uns aushalten. Also ganz so trocken und nüchtern scheinen wir hier gar nicht zu sein. Vielleicht der Hinweis für die Stream-Zuschauer. Kommen wir zurück zu dem Text heute. Das ist ein Text, wo es um die Bundeslade geht. Die Bundeslade, wisst ihr, war der Ort, der in der Stiftshütte im Heiligtum, das Gott seinem Volk in Auftrag gegeben hat, es zu erstellen. Und dann stand die Bundeslade im Allerheiligsten. Das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Und wir lesen in diesem Text und hören auch im Buch Samuel, hören wir davon, wie diese Bundeslade zurückgebracht wurde nach Jerusalem. Die war nämlich zeitweise verschollen oder ausgelagert gewesen. In der Richterzeit hatten die Israeliten sie einfach mit aufs Schlachtfeld genommen, weil sie sich erhofften, wenn Gott in der Bundeslade, wenn er mit ihnen ist, die Bundeslade bei ihnen, dass sie dann siegen. Dummerweise haben die Philister gesiegt und die Bundeslade war erstmal weg. Und als die Philister merkten, dass sie mit viel Unheil und mit viel Schlimmem konfrontiert waren, wollten sie die wieder loswerden und die Israeliten haben sie wiederbekommen. Dann gab es verschiedene Stationen, wo sie untergebracht wurde und zuletzt halt wollte David, dem es ja noch nicht vergönnt war, wie sein Sohn König Salomo den Tempel wieder herzustellen, wo sie dann im Allerheiligsten ihren Platz fand, wollte David sie wieder zurück nach Jerusalem holen, weil nämlich da, wo sie zuletzt zwischengelagert war, bei Obed-Edom, boah, Mareike, dass du die Namen alle so hingekriegt hast, super. Ne? Also da hatte man nämlich gemerkt, dass bei Obed-Edom ganz viel Segen auf seinem Haus lag, nachdem die Bundeslade dort zwischengelagert war. Und jetzt wollte David sie zurückholen nach Jerusalem und dann macht er ein richtiges Fest daraus. Die ließen sich das richtig was kosten, ein festlicher Zug. Mit Sängern, mit Trägern, der König dabei, sie jubelten, Posaunen, Trompeten, was war da noch, Zimbeln, Harfen, Zittern. Und David hüpfte vorne weg. Ich fand diese Geschichte immer faszinierend. Stell mir das vor, der König, unser Präses, hüpft in den Gottesdienstsaal hier herein, tanzt so richtig ab. Ja, interessant, oder? Der festliche Umzug der Gemeinde vor über 20 Jahren aus der Waldstraße her, das muss auch ein richtiger Zug gewesen sein. Ich habe Bilder davon mal gesehen. Der Pastor damals, ist er davor lang gehüpft? Nein, ich glaube nicht. Das war eher ein bisschen ruhiger. Ne? Aber jetzt stellt euch das doch mal vor. Der König hüpft da vorne weg und tanzt. Und dann gibt es Geschenke, es gibt Kuchen, haben wir schon gehört, gibt es nachher auch. Und sie rühmen und preisen Gott, loben ihn, singen. Und David führt das extra ein, den Gotteslob, bezahlt dafür die Musiker. So groß ist ihre Dankbarkeit und sie wollen und verbinden es damit, wie auch wir das machen, wenn wir Abendmahl Gottesdienst feiern, indem sie erzählen von Gottes großen Taten. Und sie freuen sich, sind richtig fröhlich. Stopp, ich habe was unterschlagen und übersehen. Ne? Da gibt es auch noch jemanden, der ist ganz anders. Michal, Sauls Tochter, Davids Frau. Saul hatte sie ihm versprochen, dann hat er sie einem anderen gegeben. David hat sie wieder eingefordert. Michal, eine von Davids Frauen. Und die guckt aus dem Fenster, sieht sich den David an und schämt sich fremd, würde man heute sagen. Nein, noch schlimmer, sie verachtet David für das, was er tat. Sie verachtet ihn für die Freude, die er ausdrückte, indem er vor der Bundeslade hertanzte und Gott lobte und pries. Wie kann man jemanden verachten, der von ganzem Herzen sich über seinen Gott freut, darüber freut, dass die Bundeslade wieder zurückkommt nach Jerusalem? Später erklärt David ihr und der ganzen Familie das auch, dass er für den Herrn getanzt hat. Keine Ahnung, was mit Michal nicht stimmte, aber sie erinnert mich immer so ein bisschen an den zweiten Sohn im Gleichnis von den beiden Söhnen. Denn ich glaube, dass wenn man das gar nicht so empfinden und ausdrücken kann, dass man Freude hat über das, was das Evangelium uns verkündet, dann hat das nicht selten auch etwas mit dem Gottesbild in uns zu tun. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass bei Herzblut in Lüneburg mir die Teilnehmer erzählt haben, dass eins der ersten Themen gleich das Gottesbild war. Mal zu gucken, was für ein Bild von Gott habe ich eigentlich. Vielleicht gibt es da ja noch was zu entdecken. Vielleicht gibt es auch in unserer Predigtreihe Herzenssache, die im Februar wieder beginnt, noch was zu entdecken. Denn wenn im Herzen angekommen ist, was für einen großen Gott wir haben, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht zu Freude führt. Ja, je nachdem, wie man so charakterlich geprägt ist, mag das unterschiedlich sein. Ich bin auch nicht so ich bin eher so ein Grobmotoriker. Ich bin auch ein bisschen nüchterner. Aber selbst nüchterne Leute, die dürften Freude empfinden in ihrem Herzen. Und das dürfte Ausdruck finden in ihrem Glauben, in ihrem Leben. Die Bundeslade kam zurück, Gott wieder unter uns. Weihnachten haben wir gefeiert. O du Fröhliche, haben wir gesungen. Und ich habe hier schon mal gepredigt auch, dass die Weihnachtsfreude mit uns gehen mag ins neue Jahr. Das bleibt doch nicht ohne Folgen, dass Jesus Christus, das Gottessohn, mitten unter uns kommt. Viel mehr als die Bundeslade, die in Jerusalem einzog, ist Gott durch seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gekommen und durch seinen Heiligen Geist lebt er in uns. Und deshalb habe ich eine Hoffnung. Und ich sehe mich immer wieder bestätigt, wenn ich erlebe, wie wir Gottesdienst feiern und wie wir miteinander essen und Freude haben, dass diese Freude noch mehr Platz findet in unseren Herzen, noch mehr Ausdruck findet in unseren Gottesdiensten und in unserem Gemeindeleben, dass wir voller Freude in diesem neuen Jahr Gottesdienste feiern, den Glauben feiern, unsere Gemeinde feiern, feiern zur Ehre Gottes. Amen. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der die Freude uns geschenkt hat und der himmlische Freude für uns hat und du siehst uns. Bitte hol uns da raus, wenn wir so wie der zweite Sohn im Gleichnis irgendwie so abseits stehen und uns gar nicht freuen können. Hol uns raus, wenn das Bild, das wir von dir haben, ein falsches ist. Du willst uns auch im neuen Jahr Freude in unserem Glauben schenken. Du hast damit angefangen, als du Jesus Christus, deinen Sohn, hast Mensch werden lassen. Du bist eingezogen hier in unsere Welt. Du schenkst uns deinen Heiligen Geist, deinen Geist, der uns Freude schenken will. Freude trotz all dem, was in unserer Welt und auch im neuen Jahr schwierig ist. Aber das ist das Wunder, dass wir als Menschen durch schlimme Zeiten gehen können und trotzdem durch deine himmlische Freude beschenkt sind, und dadurch auch ein Zeugnis für dich sind in dieser Welt. Helf uns dazu. Amen.